ARD. Unter dem Gras darüber. 30.
Am 22. März 1945 wurde ich gemustert in Celle. Wurde KV, das ist der Jahrgang 23, war der letzte Jahrgang, der gemustert wurde. Und kam ins Verdichtungslager Wallingbostel 3 Tage. Und dann wurden wir mit Fahrrädern und Panzerfäusten bestickt, so sollten wir gegen den Engländer kämpfen. Wir haben zweimal starke Feindberührung gehabt. Wir hatten ja pferdebespannte Wagen, Feldküche und alles. Und das habe ich denn gemanagt alles. Wo denn bei Hitzacker, wo sie mit den Amerikanern in Feuergefechte kamen, wo eben viele Jugendliche gefallen sind. Darunter auch mein Kumpel mit 14 Jahren. Und zwei BDM-Mädchen, die dort als Krankenschwestern mit waren, die sind dort auch gefallen. Dann ist noch mal ein Stoßtrupp unterwegs gewesen, wo ein Mädchen in einem Dorf diese Jungs verraten hat und an den Engländern, und die dann eine geballte Ladung in diese Scheune geschmissen haben, und der ganze jugendliche Stoßtrupp war eben weg.
Dann sind wir mit den Verwundeten in die Stadt rein. Und an der Grenzallee-Brücke hat man uns dann getrennt. Und wir wurden dann neu in neue Gruppen eingeteilt. Die SS stand da am S-Bahnring und hat also alles aufgefangen, was noch Beine hatte und laufen konnte. Und dann bin ich zum Neuköllner Rathaus. Dort hatte man in den Kellern unten entsprechende Auffangstationen für Verwundete. Und da musste ich dann Sanitätsdienst machen und bin dann, wie das Rathaus geräumt wurde, durch die U-Bahn durch, bin dann noch mitten in der Stadt. Wieder sind wir dann immer wieder raus, wo wir Luft hatten, war im Luftfahrtministerium, habe da wieder Einsatz machen müssen. Ja, und dann ging es wieder durch die U-Bahn. Die Russen hatten natürlich U-Bahn-Pläne, in Russisch sogar. Ich habe sie gesehen in Russisch. Und haben dann die U-Bahn bombardiert. Und wir mussten in den Löchern ja unten durch. Und dann standen sie oben mit ihren Kalaschnikows und haben dann da mit ihren Maschinengewehren reingehalten. Das hieß also, 5 Leute wurden getroffen und 3 kamen dann wieder durch, bis das Magazin leer war. Und so kriegte ich dann also auch einen Kopfstreifschuss. Gott sei Dank hatte ich einen Stahlhelm auf, sodass es also bloß blutete. Von meiner Einheit waren wir noch 5, die übrig geblieben waren. Und der eine sagte, mein Vater ist bei der U-Bahn. Der hat mir erzählt, es gibt einen Sonderausgang auf dem Friedhof an der Seestraße. Die Seestraße war damals die Endstation der U-Bahn. Weiter ging es nicht, da wurde nur noch rangiert. Und da gab es eben für die Arbeiter so einen Sonderausgang, der direkt auf den Friedhof führte. Und da habe ich gesagt, da wollen wir hin, nur aber nichts wie los. Und an jedem Bahnhof, an dem wir vorbeikamen, da standen dann Leute vom Soldaten vom Nationalkomitee Freies Deutschland und riefen immer, mit unseren eigenen Kindern kämpfen wir nicht. Und in dieser Situation, wo alle Leute fix und alle waren, schrien dann natürlich auch einige zurück, aber wir mit euch, weil sie also nun wussten, da ist Schluss, also nach all dem, was passiert ist, kann man sie bloß noch erschießen, nicht? Denn da war eben viel SS dabei. Also, nicht? Ich war so richtig schön da mit drin im Kessel. Und dann sind wir 6 los zur Seestraße und haben dann auch den Ausgang gefunden. Und dann haben wir gewartet, bis es Nacht wurde, und sind dann einer nach dem anderen raus. Und die Russen standen oben und im entsprechenden Abstand mit ihren MPs und warteten nur auf uns. Die hatten ja all die Unterlagen und brachten uns dann in eine Fabrikanlage, wo vorne keine Tür mehr war und oben das Glas raus war und hinten auch nichts mehr war. Und da wurden wir dann, durften wir uns dann hinlegen und durften uns dann auch entsprechend dort aufhalten und mussten in den nächsten 3 Tagen Propagandamärsche durch Berlin machen, weil man ja nun endlich die Filme drehen musste, die dann nachher überall gezeigt wurden. Ja, und dann hieß es also Abmarsch Richtung Sibirien. Und bis dahin trottete ich. War jede Persönlichkeit in diesen großen Zügen. Und in dem Moment, wie die sagten, Karlschirn und ab nach Sibirien. Sibirien war für mich Eis und hungernde und frierende Menschen. Da habe ich dann gedacht, nein, da willst du nicht hin. Und dann sah ich mich um und fand eigentlich nur eine Möglichkeit. In den ersten Tagen wurden ja erstmal die russischen Soldaten alle beerdigt, die da gefallen waren. Aber die Deutschen wurden in die Straßengräben erstmal nur geworfen. Und wie wir an so einem Straßengraben vorbeikamen, dann habe ich mich zurückfallen lassen, so in die Mitte. Und da ich mich so richtig so verkrampft darauf geworfen habe, hat mich also auch keiner hinterher dort aufgelesen. Und wie ich dann nichts mehr hörte von stampfenden Schritten, bin ich langsam hochgegangen. Und wie ich auf der Hälfte der Höhe war, sagt hinter mir eine Stimme, da hast du aber mehr Schwein als Verstand gehabt. Also ich hätte mich beinahe vor Schreck wieder fallen lassen, aber es war eine alte Frau, die sagte, nun komm mal schnell rein in den Garten, ich warte auf meinen Jungen auch noch. Und die hat mich dann versteckt die Nacht und hat gesagt, da in dem Heuschober kannst du schlafen und morgen früh musste dann aber weiter. Am nächsten Morgen kriegte ich ein Kantenbrot von ihr und Muckefuck. Und dann sagt sie, dann geh lauf mal da, aber lauf immer durch den Wald, nicht die Straße lang. An der Straße wird kontrolliert. Und das habe ich dann gemacht und bin dann über so einen Träger, die Brücken waren ja alle gesprengt, rüber. Und dann, wie ich dann in unseren Garten nach Rudow, auf der anderen Seite liegt Rudow, da rein wollte, sagte denn eine Stimme von der Nachbarin, wer will denn da bei Stanges einbrechen? Und wie ich mich meldete, sagte sie, nee, geh da mal nicht rein, komm mal zu uns. Tja, und dann ging's los, dass die Leute abgeholt wurden. Also diese Liste mit den 1000 Mädchen und 2000 Jungen hatte sich Arthur Axmann, der letzte Reichsjugendführer, eingesteckt und hatte sich bei den Russen den Übergang zu den Amerikanern damit erkauft. Und zwar hatte ein Kollege meines Vaters, der war Hausmeister im Rathaus Neukölln, Nebenhaus im Amtsgericht. Und da war immer schon früher so eine Jugendarrestanstalt drin. Und da wurden nachts alle gesammelt und wurden morgens weggefahren, nicht? Und ich habe später mal meine beiden Mädelführer völlig zerbrochen aus dem Konzentrationslager Sachsenhausen gesehen. Das, was ihr da geschehen ist, hat doch sehr Spuren hinterlassen.
Ich bin denn im Dezember 1945, am 8. Dezember bin ich mit einem Kumpel noch los und haben gesagt, wir müssen gucken, was mit unseren Eltern in Berlin ist. Und da sind wir ja bei Helmstedt unter dem Bergbau, da unten sind wir durch, nachts und illegal. Und wir sind dann angekommen in Neuenhagen, der ist in Berlin geblieben, ich nach Neuenhagen. Ja, und dann haben nur meine Mutter ging arbeiten, mein Vater war ja Rentner schon, also alt. Und dann hat mich jemand in Hoppegarten denunziert und hat gesagt, er kommt aus der englisch besetzten Zone und so. Und dann kam ein junger Mann, den ich auch von früher kannte, der hat mich dann abgeholt mittags. Schade, dass meine Mutter nicht war, zu Hause war, denn die kannte den, die wusste, dass der die Leute alle abholt. Ja, Und der kam dann und sagte, ich möchte mal zwecks Überprüfung meiner Papiere aufs Rathaus kommen. Und bin ich mitgegangen, ich habe Papiere hatte ich bei, alles so. Naja, und dann hat er mich aber gar nicht aufs Rathaus geschafft, sondern gleich in den NKWD-Keller. Das waren die Keller hier von dem sowjetischen Geheimdienst, ja, GPU, NKWD. Und dort wurde ich dann abends, kam da ein Unterleutnant, der ließ mich alles ausziehen, nackend und den nackenden Keller. Und da habe ich erst mal 3 Tage gesessen. Und dann kam die erste Vernehmung und dann habe ich denn das so geschildert, wie ich jetzt das schildere. Nun, englische Besatzungszone, du Spion. Sag ich, nicht Spion. Ich gehe zu Mutter, Vater nach Hause. Na, das gab's bei dir nicht. Die wollten eben Pistole am Kopf hier halten und Dresche. Und sie wollten eben erreichen, dass ich zugebe, ich bin Spion. Ich war damals 16. Und da gingen 3, 4 Vernehmungen. Die Vernehmungen fanden ja immer nur nachts statt. Und dann nächste Station, NKWD-Keller. Da auch wieder so ein Loch unten, da war ein bisschen muffiges Stroh. Da ging die Vernehmung weiter. Und nach einer gewissen Zeit kam ich dann nach Potsdam. Potsdam-Lindenstraße, das war das Schlimmste. Das war nämlich Spionageabwehrzentrale von Russen. Also, und da ging es dann natürlich haarig her. Da war ich 6 Monate in Einzelhaft. In einer Zelle, die Maße hatten vielleicht 4,50 Meter mal 1,50. Ein Tag, nur einen ganzen Tag auf dem Hocker sitzen. Meine längste Vernehmungszeit hat 18 Stunden gedauert. Da haben sich 4 Offizierspaare abgewechselt. Ja, das war ihm grauenhaft. Das war wirklich grauenhaft. Die haben manchmal Menschen aus der Vernehmung hochgebracht, die haben sie gedacht, die haben geschlachtete Schweine vor sich. So sind die zusammengeschlagen worden. Und dann sage ich eben, diese Vernehmungsmethoden, zum Beispiel haben sie Erbsen ausgeschüttet, dann mussten sie drauf knien während der ganzen Vernehmung. Oder wie ich, eine halbe Stunde auf einer Weinflasche, nacktig auf einer Weinflasche sitzen. Die war so weit im After drin. Und im Keller waren auch Erschießungszellen, wo zum Beispiel viele Mädchen erschossen wurden, die als BDM führen oder die in Potsdam vergewaltigt wurden von den Russen und die dann im Keller erschossen wurden. Ja, und dann in den Wald rausgefahren, die LKW fuhr dann fast jeden zweiten Tag raus mit Toten, die dort erschossen wurden im Keller. Und das war mein Glück, dass nachher zum Schluss doch das Sonderrecht Moskau feststellte, ich bin unschuldig. Aber Sicherheitsverwahrung auf unbegrenzte Zeit, weil ich aus der englischen Zone gekommen bin. Da haben sie sich ja abgesichert. Und die Kameraden sagten immer, wenn du freigesprochen wirst, dann kommst du nach Hause. Das war eben nicht an dem. Eines Abends wurden wir verladen, also und ich auf dem Jeep und dann ging es durch die englische Zone nach Sachsenhausen, Internierungslager. Dann waren in jeder Barke ein Barackenkommandant und ein Melder. Ein Melder war meist Jugendlicher. Da ging es in Sachsenhausen, war 9 Jahre. Wir waren in Sachsenhausen ungefähr 3000 Jugendliche.
Ich erinnere mich noch sehr deutlich, mit welchen gemischten Gefühlen die Bevölkerung den Einmarsch der Russen damals über sich ergehen ließ. Die Engländer hatten ein 3-tägiges Ausgehverbot verhängt. Die Leute waren alle zu Hause, guckten aus den Fenstern und harrten der Dinge. Und am 1. Juli kam dann tatsächlich die sowjetische Besatzungsmacht und übernahm das Gebiet. Und das war eine sehr merkwürdige Geschichte. Die kamen nicht mit ihren Panzern oder mit ihrem Kriegsgerät oder so. Sie kamen in kleinen Pferdewägelchen, wo sie ihre 7 Sachen draufgepackt hatten, Pagnewagen, wie die Leute das nannten. Und das war schon ein sehr merkwürdiger Anblick, zumal wenn man vorher an die Amerikaner gewöhnt war, in ihren sehr sauberen Bügelfalten, Adrettenuniformen und nun die armen Russen, die nun völlig heruntergekommen waren, auch in ihrer Bekleidung. Und alles zitterte, denn die antisowjetische, antikommunistische oder antibolschewistische Propaganda der Nazis, die saß natürlich allen Leuten noch in den Knochen und die rechneten nur mit dem Schlimmsten, was jetzt passieren würde. Und der Bürgermeister hatte sich wohl auch etwas überlegt, was er nun macht, wenn die Russen kommen, und war auf den Gedanken gekommen, die Kommunisten, die stadtbekannt waren aus der Weimarer Zeit, bevor die 1933 die Nazis die Macht übernahmen, soweit deren noch habhaft werden konnte, lud er sie ein in sein Bürgermeisteramt, ins Rathaus, um mit ihm zusammen die sowjetische Besatzungsmacht zu empfangen.
Ich hatte immer mein Fahrrad bereit. Wenn ich gewusst hätte, die Russen nähern sich, wäre ich Richtung Passau gefahren, sofort. Richtung der Amerikaner. Denn von zwei Übeln in der damaligen Zeit der Besetzung war das immer das viel Bessere. Zum Beispiel die Wiener, die haben Furchtbares erzählt, dass die Russen halt alles abgeleuchtet haben, Dachboden, Keller, nach Frauen, ob alt, ob jung. Die mussten mit und wurden dann tagelang vergewaltigt, bis sie tot waren. Und das hat einen furchtbaren Schock ausgelöst.
Meine Schwester und ich, wir lagen auf zwei Liegestühlen und hatten einen Teil, wo die Beine drauf lagen, zusammen, weil der Keller so klein war. Und als dann die Russen kamen und die Frauen rauszogen und sie vergewaltigen, da habe ich so gezittert, dass der Liegestuhl hin und her gewackelt hat.
Und dann bin ich morgens, also muss es entweder der 8. oder der 9. Mai gewesen sein, das weiß ich nicht mehr. Da habe ich den Thomas auf den Topf gesetzt und auf dem Bauernhof gab es so ein Häuschen, wie das so üblich war, ne? Und da musste man über den Hof gehen. Da hatte ich den Thomas auf dem Arm und den Topf in der rechten Hand und bin rausgegangen und in demselben Moment kam so ein kleines Pferdefuhrwerk, so ein Panierwagen mit zwei Russen auf den Hof gefahren. Die sagten gleich, hier ist Toi zu mir. Und ich arglos. Ich hatte ja sehr vielen Kontakt zu Russen, eben durch die Ballettschule, ja, und durch Tänzer. Und also ich hatte gar keine Angst vor Russen. Und diese russischen Gräueltaten, die ja überall bekannt gemacht worden waren, die habe ich ja damals überhaupt nicht geglaubt. Lange Rede, Sinn. Der eine Russe nahm mich in so eine Scheune, wo so ein Dreck stand. Und der andere Russe machte diese Tür zu von außen, diese Scheunentür zu. Und der Russe, ich immer Thomas und den Nachtpott in der Hand. Thomas links auf dem Arm, hier den Nachtpott in der Hand, ging um diesen Treckwagen herum und da war hinten vielleicht so anderthalb Meter frei, ja. Und da kam es nun dazu, dass hat er mir den Topf weggeschmissen und hat den Thomas auf den Boden gestellt. Und da kam also die erste Vergewaltigung. Der Thomas hat geschrien wie am Spieß. Und ich weiß, dass ich gedacht habe, ich habe immer nur gedacht, lieber Herrgott, lass es doch bloß vorbei sein. Das weiß ich, das habe ich gedacht. Und dann habe ich den Thomas angeguckt, habe immer gesagt, Thomas, ist ja gut. Und dann hat er mir den Mund zugehalten, der Russe, ja. Und dann war sein Geschäft erledigt. Und dann ging der rum und ich wollte mich gerade hochsteigen, um mir meine Hosen wieder hochzuziehen. Da kam dann der andere, da machte der von außen, dann kam der andere da rum. Thomas schrie wieder am Spieß. Und da war ich dann ganz stumm. Und dann war das erledigt, das dauerte nicht lange. Und dann gingen die ins Haus und holten sich die jungen Frauen da raus. Und dann wurde da wieder abgewechselt und so. Und ich ging in das Haus, weil ich mich ja auch um den Henning kümmern musste. Und dann, ich weiß gar nicht, also ich konnte das gar nicht begreifen.
Erst habe ich gedacht, also gehst du in Tegeler See, die Kleine ist 3, dein Mann ist an der Front, Mutti geht an einen Stock, Vater geht an 2 Stöcken, was haben die davon, wenn du in den See gehst? Dann bin ich zum Hausarzt gelaufen und da hat er gesagt, also Salzspülungen. Und er hatte einen wunderbaren Satz gesagt, der mir über alles hinweggeholfen hat. Sie müssen das so sehen, ein Soldat wird an der Front verwundet und Sie sind hinter der Front verwundet worden. Und das hat mir so einen Auftrieb gegeben, gell?
Dann hatten wir Frauen uns schließlich ganz schnell, so, dass immer einer Wache stand und dann die Frauen nachts bei Nebel raus auf die Felder gelaufen und weg waren. Und dann haben wir uns hinter so Holz versteckt. Und also da waren Zustände, das kann man sich gar nicht vorstellen. Mir hatten sie meinen Pelzmantel ausgezogen und natürlich mein gesamtes Gepäck weggenommen. Das hieß, dass ich für den Kleinen gar keine Nahrung hatte. Ich hatte keine Milch mehr in der Brust. Und dieser kleine Knopf, der wurde natürlich immer elender. Dann habe ich gedacht, jetzt laufe ich noch mal nach Templin rein und gucke, ob ich da einen Arzt kriege. Ich wahnsinnige, weil ich dachte, der stirbt. Ne? Und das habe ich dann auch gemacht. Und da war dann in dem Haus, in dem ich gewohnt habe, in der Mühle, war eine russische Kommandantur eingerichtet. Gegenüber saßen die Russen, die auch so Soldaten waren, auf dem Fußboden, auf der Straße dann da. Und also Zustände, und dann bin ich auf die Kommandantur, und da haben die gesagt, wir konnten uns ja nur wenig, ich verstand ja ein bisschen Russisch durch meine russischen Freunde aus Berlin, und dann haben die gesagt, nein, kein Arzt, und Kind kaputt ist, in Ordnung, und dann bin ich nach Hause gegangen, und auf dem Weg dann da nach Hause, da standen dann so 4 Ackerbürgerhäuser, und die waren auch völlig leer, und da lief natürlich ein Russe mit einer Kalaschnikow da rum, und da hat der mich den ganzen Tag da in diesem Haus dann da oben aufgehalten. Da standen, wäre ich auf diesem Boden, wäre ich nie vergessen, so 2-stöckige Betten stand da, und da hat er sich dann mit mir verlustiert, und ich habe das wie gar nicht richtig wahrgenommen, wie im Trance war ich. Und da war ich, dachte, dass der mich umbringt. Ne? Und so am Nachmittag hat er mir dann zu verstehen gegeben, dass ich jetzt gehen sollte. Und dann ist er hinter mir hergegangen. Und da habe ich immer gedacht, er schießt mich von hinten. Und dann sind wir schließlich an diesen Hof gekommen. Und da habe ich so getan, als wenn ich in Ohnmacht falle. Und da war ich es ja nur nicht wahr, ohnmächtig. Habe ich nur gesehen, in dieser Sekunde, wo ich rumgefallen bin, dass der ein mordsmäßigen Schreck gekriegt hat und hat den Hof dann laufend verlassen. Und dann habe ich aus so Futterkartoffeln so einen Versuch zum Brei zu kochen, weil die Bäuerin sagte, das Kind überlebt nicht. Und wir hatten ja keine Milch, nichts, gar nichts mehr, ne? Da habe ich dann so einen Brei, und das hat er natürlich von sich gegeben, und er war auch ganz abgemagert. Lange Rede, er ist dann nach ein paar Tagen richtig gestorben an Unterernährung. Und in dieser Nacht, wo er dann gestorben ist, wir lagen ja da in dem Zimmer mit so vielen Frauen noch und so, und dann war ein wahnsinniges Gewitter. Und der Kleine lag ja in dem Kinderwagen, der Thomas schlief neben mir. Und da hatte ich dem noch so ein ganz wunderschönes blaues Jäckchen, was mein Bruder mir mal aus Dänemark mitgebracht hatte, so angezogen. So ein ganz warmes Jäckchen. Und wenn der Blitz so dieses Zimmer so erleuchtete, da habe ich immer auf den Kinderwagen geguckt, da habe ich immer gedacht, der bewegt sich. Und dann bin ich wieder aufgestanden und habe geguckt, und ich merkte schon, dass er völlig in Agonie lag, der Kleine, ne? Und dann morgens, als es dann hell wurde, so um 4 oder 5, habe ich reingeguckt, da hat er nur so kleine Bläschen hier unten unter der Nase, und habe ich auf seinen Kopf gefasst, da war er schon ganz kalt. Und habe ich das dem Bauern gesagt, und er hat gesagt, ja Mädchen, es hilft jetzt alles nichts. Schluss mit der Pietät, so ungefähr, jetzt müssen wir ihn beerdigen, nicht? Wir müssen ihn weggraben, der kann ja hier nicht liegen bleiben. Und sage ich, ja, wo denn da? Und da sagt er, naja, da hinten, hinter der Scheune dann da an dem Kartoffelfeld, das ist ein schöner Platz, da machen wir ihm. Und dann hat er gesagt, hier, nimm mal eine Schippe mit. Und er hat eine Schippe genommen. Und da habe ich den Kleinen, die Bäuerin hat mir noch so einen Laken gegeben, da haben wir ihn dann eingeschlagen. Und da ging der Thomas, der Kleine, ging mit, der weinte bitterlich. Was, Henning, hat er mal, was ist mit Henning? Und dann haben wir da eine Grube gegraben. Und da habe ich dann den Kleinen da reingelegt und da habe ich dann so Erde drauf. Und in dem Moment, wo ich die erste Schaufel Erde drauf, das sind so Momente, ja. Da rutschte dieses Leinentuch, dieses Laken so weg und da habe ich so ein Stückchen von diesem blauen Jäckchen gesehen und so eine ganz winzig kleine Hand, die dann auch da rauskam. Und da haben wir dann das zugemacht und da habe ich mit dem Bauern und mit dem Thomas, der furchtbar weinte, haben wir dann einen Moment gestanden und der Bauer, der stützt sich so auf diese, auf seine Schippe und da guckt da runter, da guckt da plötzlich so eine Hand raus aus der Erde. Und dazu muss ich sagen, wir hatten ein paar Tage vorher diese Ukrainerin, die russischen Fremdarbeiter, die sollten ja alle wieder zurück nach Russland. Und diese Ukrainerin wollte nicht. Die hatte sich versteckt. Und wir hatten ja schon nachts immer mal so Schüsse gehört. Dieser Kommandant, der lebte dann in so einem Seitentrakt von, nicht in diesem Haupthaus, sondern in diesem Seitentrakt. Da waren oben, wo unten waren Ställe und oben waren an sich so für Mägde und Knechte so Zimmer gewesen. Da hatte der sich einquartiert. Fürchterliche Zustände. Und da hatten die erschossen und da haben die da verscharrt. Und wir nun genau daneben, kamen die da also wieder raus, nicht? Da haben wir die auch noch mal in die Erde gelegt, ne? Die lag nur so, war nur so Sand drüber geschaufelt. Und dann passierten da ganz furchtbare Sachen. Da gibt's ein wunderschön, ist landschaftlich im Übrigen ganz wunderschön. Und da gibt's einen riesengroßen See. An den Feldern von den Bauern grenzte dann dieser See und in dem See schwammen dann Leichen von Deutschen, die sich das Leben genommen hat. Dann an diesen Apfelbäumen hingen dann Leute, die sich aufgehängt haben, weil sie dieses Kriegsende nicht erleben mochten mehr, weil sie es seelisch nicht ausgehalten haben und dann haben wir angefangen, Frauen mussten wir die Felder bestellen für die Russen. Und dann waren immer irgendwelche Russen, die dann geknallt haben mit ihren Gewehren, weil sie es lustig fanden, wenn die Frauen da alle auf dem Feld arbeiten und die Kinder waren dann da. Und wir kriegten aber immerhin ein bisschen was zu essen, nicht? Und dann kam irgendwann mal wieder so ein Panierwagen und da saßen wieder zwei Russen drauf und dann lief mein kleiner Thomas da rum und dann schwuppdiwupp war er weg. Damals gingen immer so Gerüchte, dass die Kinder auch nach Russland verschleppen. Da bin ich bald wahnsinnig geworden. Da wollte ich mir wieder das Leben nehmen. Ne? Aber dann habe ich gedacht, nee, vielleicht kommt er ja doch wieder. Ne? Und da muss ich da sein. Und das war auch gut so. Denn so nach einer knappen Woche kamen die wieder auf den Wurm und dann saß mein Thomas quietschvergnügt bei dem Russen neben dem auf dem kleinen Bock. Und der Russe gab mir zu verstehen, dass er einen kleinen, weil er mir so ein Foto zeigt, der hat den kleinen Bruder und der sah genauso aus wie er. Und er brächte jetzt alles zu essen für den Kleinen. Der musste ordentlich gut und stark werden und so. Und dann hat er auch wirklich, hat er mal so Buletten gebracht und dann hat er mir mal einmal einen ganzen Ballen Stoff gebracht. Wahrscheinlich aus irgendeinem Laden, der noch irgendwo vielleicht im Templin stand. Die haben ja auch geklaut wie die Rahmen. Alles war ja Kriegsgut, ne? Beutegut. Und dann hat er mir, werde ich nie vergessen, einmal einen Eimer mit braunem Zucker, den hatte ich nur noch nie gesehen. Einen ganzen Eimer mit Zucker, eine unglaubliche Köstlichkeit. Und ich hatte immer ein bisschen gedacht, na, die haben da bestimmt reingepinkelt.
Nach dem Krieg war zuerst es furchtbar. Ich weiß, dass ich in der Straßenbahn saß und die Straßenbahn hatte noch keine Fenster. Die hatte nur Holz noch und waren immer nur so kleine Fenster waren noch, nur um ein bisschen Licht drin zu haben. Oder manche waren auch noch so blau angestrichen, die Fenster, wegen Fliegeralarm oder so, nicht? Und da saß ich in so eine, das sehe ich noch heute, sitze ich in einem solchen Straßenbahn und auf der anderen Seite Männer so um, weiß ich, 25 und alte Uniformen hatten hier alle an oder gefärbte Uniformen, nicht? Und da dachte ich, das könnten die Mörder deiner Mutter sein. Und da bekam ich einen solchen Schreck, dass ich dachte, um Gottes Willen, was soll das dir werden? Wenn du in jedem, der älter ist als 20, denkst, das ist der Mörder deiner Mutter, dann wirst du verrückt.